Chihuahua und Spiele.
Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge von Chihuahua und Spiele, der Folge, die sich rund um das Thema Joker drehen wird. Denn ich war am Mittwoch in der Vorpremiere zum heiß diskutierten und kontrovers diskutierten Joker-Film von Todd Phillips. Todd Phillips kennt man eigentlich durch die Hangover-Trilogie oder Road Trip oder Skarsky & Hutch, also Filme, die klamaukig sind, die witzig sind, die aber weit davon entfernt sind, eine Arthouse-Charakterstudie zu sein. Deswegen war Joker jetzt so ein sehr spezielles Ding, weil man es vielleicht vom Regisseur auch nicht erwartet hat, und als er dann in Venedig auf dem Filmfestspielen in Venedig gezeigt wurde und dann auch noch den Goldenen Löwen erhielt, sehr viel Aufmerksamkeit bekommen hat und viele Leute dann halt, gerade Kritiker, die den gesehen haben, anfingen, über diesen Film zu reden. Und auf einmal hatten alle Leute eine Meinung zu diesem Film, auch ganz viele Menschen, die den Film noch gar nicht gesehen hatten. Als ich die ersten Bilder zu Joker gesehen hatte und gehört habe, dass Joaquin Phoenix das spielen wird, war ich ehrlich gesagt ein bisschen skeptisch. Ich mag den Schauspieler eigentlich ganz gerne. Ich glaube, das erste Mal ist er mir aufgefallen in Gladiator als Imperator, als der große Antagonist. Und später ist er immer mal wieder aufgetaucht in meiner Wahrnehmung und ich fand ihn immer gut, immer irgendwie unterhaltsam, immer interessant, immer überzeugend in dem, was er tut. Deswegen habe ich mir eigentlich gedacht, okay, das ist ein Schauspieler, dem würde ich das schon zutrauen, diese komplexe und schwierige Rolle zu spielen. Absolut gar kein Vertrauen hatte ich jedoch in DC, Warner Bros. Und dem Todd Phillips, weil in meinen Knochen steckt da halt noch so ein Scheiß wie Justice League, wie Batman v Superman oder der grandios beschissene Suicide Squad. Das waren die DC-Filme, die ich einfach noch im Kopf hatte. Ein Wonder Woman, was ganz nett war, aber auch nicht der übelste Reißer. Das waren die DC-Filme. Aquaman habe ich dann schon gar nicht mehr gesehen, weil mir das einfach viel zu dumm war. Also ich war schon Marvel überdrüssig und bei DC, das war einfach verschwendete Lebenszeit im Kino. Ich kann wirklich nicht in Worte fassen, wie beschissen ich diese Filme fand, finde und auf ewig scheiße finden werde. Deswegen dachte ich mir, okay, die Richtung, die dieses DC Cinematic Universe oder, wie soll man sagen, dieses DC-Kinofilm-Ding, in die Richtung, in die sich das bewegt hat jetzt in den letzten Jahren, da habe ich einfach kein Interesse. Und da dachte ich schon, okay, so ein Joker, das kann auch ganz übel enden. Ich meine, Jared Leto, dem habe ich einen sehr, sehr guten Joker zugetraut. Und ich denke auch immer noch, der hätte einen guten Joker hinbekommen, aber er hatte nie eine Chance. Die haben dem Jungen nie eine Chance gegeben bei der dicken, fetten Scheiße, in dem er einfach hat spielen müssen, namens Suicide Squad. Da hätte der sich ein Bein rausspielen können. Es hätte einfach nichts und wieder nichts gebracht. Und auch sein Design, also sein Maskenbild, war unter aller Sau. Diese albernen Tattoos, diese Glitzerzähne, die er da hatte, diese silbernen, wie heißen sie? Keine Ahnung. Das war einfach schlimm. Und ich finde, da steckt da halt einfach das Grauen noch sehr, sehr tief. Und deswegen war ich sehr, sehr skeptisch. Auch wenn mir das Maskenbild schon mal sehr, sehr gut gefallen hat. Also das sah schon umwerfend aus. Und auch so der erste Trailer, da dachte ich mir schon, okay, das ist ein Film. Ich meine, du gehst sowieso ins Kino, aber jetzt ist irgendwie schon dein Interesse geweckt. Weil ich bin natürlich, wie viele, viele andere Menschen auch, ein großer Joker-Fan oder noch weiter ein großer Batman-Fan. Das fing alles an als Kind, da kann ich mich kaum noch dran erinnern, da lief immer die Batman-Serie, ich weiß aber noch, dass ich die ziemlich cool fand und auch dann Batman so für mich im Kinderzimmer gespielt habe. Aber ich war immer zu jung, um jetzt über diese Comic-Verfilmung oder über diesen Zeichentrick tief in das Batman-Universum einzusteigen. Also da war auch nie das Interesse da als kleiner Junge und da war ich auch viel zu klein für. Es hat dann eine ganze Weile gedauert, da hat mein Bruder dann Batman Begins geguckt von Christopher Nolan und hat mir den dann empfohlen und da war ich schon aus diesem ganzen Batman-Ding raus. Ich wusste, wer Batman ist, ich hatte so meine Kindheitserinnerungen, Aber die Entstehungsgeschichte, wie Batman zu Batman wird oder alles, was da in diesem Universum stattfindet, das war für mich einfach, ja, das waren für mich böhmische Dörfer. Und dann habe ich diesen Film gesehen und fand den einfach saustark. Der hat mir einfach sau gut gefallen. Und kurz darauf kam dann auch Dark Knight. Und das ist bis heute mein absoluter Lieblingscomic-Film, mein Lieblings-Superhelden-Film. Und das hat dann auch so meine Comic-Liebe initialisiert. Ich habe Dark Knight gesehen, ich habe Heath Ledger als Joker gesehen und dieser Charakter als Joker, das war für mich so krass. Die Szenen mit ihm, das war so beeindruckend, das hat mich so geflecht, das hat mich so fasziniert, dass ich losgezogen bin und ich mir dann daraufhin Comics geholt habe. Und ich angefangen habe, in dieses Batman-Universum einzusteigen, wirklich mit dem ersten Comic das erste Jahr zu lesen, okay, wie wird Batman zu Batman? Und so habe ich mich dann da reingelesen, weil ich einfach den Ansatz von Nolan so krass fand, dass es eben nicht die große Alien-Bedrohung ist oder irgendetwas Übernatürliches ist, sondern er hat halt das Fantastische an einem Comic genommen und es so realistisch wie möglich runtergebrochen. Und dadurch war so ein Joker als Charakter einfach sehr, sehr nah an einem dran, weil man sich dachte, okay, dieser Typ, der ist halt nicht in irgendeinem Labor, bei irgendeinem Laborunglück entstanden, sondern so ein Psycho könnte es wirklich geben. Und das ist natürlich so ein bisschen das Faszinierende an diesem Charakter. Und dann habe ich einige Batman-Comics gelesen, unter anderem The Killing Joke, der natürlich dann auch die Entstehungsgeschichte des Jokers so ein bisschen skizziert hat und auch an sich ein sehr, sehr guter Comic war. Und damit war halt meine ganze Liebe da und ich habe mich dann auch in andere Comic-Geschichten reingelesen und habe auch bei Marvel so ein paar Comics mir zu Gemüte geführt, so Deadpool, Civil War, Old Man Logan und habe da so auf beiden Seiten immer mal geguckt, was es so zu lesen gibt und habe mich dann auch sehr, sehr stark mit Batman befasst und wurde ein riesen Batman-Fan. Ich habe mir dann auch noch die Arkham-Trilogie geholt, durchgespielt, was fantastische Spiele sind und bin immer weiter in dieses Universum rein und bin bis heute ein großer Batman-Fan. Und umso enttäuschter war ich durch Justice League, weil das einfach Krütze war. Umso enttäuschter war ich durch Batman wie Superman, weil ich auch dachte, Ben Affleck könnte ein guter Batman sein, aber nicht unter diesen Umständen. Und das war immer ein bisschen bitter, das hat mich ein bisschen traurig gemacht und ich habe mir natürlich mehr Nolan gewünscht. Auch wenn ich Dark Knight Rises auch nicht mehr so stark fand, muss man aber einfach sagen, diese Trilogie mit Christian Bale, das ist einfach, was Comicbuchverfilmungen angeht, ist es einfach top-notch, das ist einfach ganz oben mit dabei. Und das wird lange, lange Zeit nicht übertrumpft werden, weil Nolan hat einfach einen richtig smarten Move gemacht und hat einfach Batman für die breite Masse auf die Leinwand gezaubert und hat einfach mit Heath Ledger als Joker das Krasseste abgeliefert, was so im Comic-Film-Bereich meiner Meinung nach geht. Da kam alles zusammen. Batman als Comic und einfach das Genie Nolan, der einfach weiß, wie man Filme macht. Und das war einfach grandios. Und ist bis heute sind diese Filme einer meiner Lieblingsfilme. Und was Comicbuchverfilmung angeht, naja, da muss auch Marvel sich in vielerlei Hinsicht sehr, sehr weit hinten anstellen. Also da kommt da mal so ein Logan um die Ecke, wo ich sage, okay, den würde ich auf Platz 2 meiner Comicbuch-Hitliste oder Comicbuch-Verfilmungs-Hitliste platzieren. Aber dann ist halt auch gut. Dann so nach Nolan kommt halt lange Zeit erstmal nichts. Und als ich dann den ersten Trailer gesehen habe zu dem aktuellen Joker, dachte ich mir, okay, hast du mal ein Auge drauf. Und dann kamen schon die ersten News, als der dann seine Premiere gefeiert hatte in Venedig, dort auch dann den Goldenen Löwen, also die höchste Auszeichnung, erhalten hat als bester Film. Da war natürlich das Interesse noch sehr viel stärker da und auch so ein gewisser Hype hat sich eingestellt, weil ich mir dachte, okay, das ist eine Comicbuchverfilmung, die bei so einem Filmfest abräumt, das ist schon was Besonderes. Also da kam jetzt nicht Avengers um die Ecke, Endgame oder, keine Ahnung, Justice League 2, sondern da kam ein Joker und die Kritiker waren einfach begeistert. Es gab natürlich auch kritische Stimmen, die alles andere als begeistert waren. Und über all dem, also über das rein fachliche Kritisieren des Films, wurde eine Debatte aufgemacht, eine Kontroverse aufgemacht, weil viele gesagt haben, dieser Film ist sehr problematisch, dieser Film wird vielleicht junge Menschen anspornen, grausame Dinge zu tun. Also Leute motivieren dazu, Amok zu laufen, mit Blick auf den Amoklauf zur Premiere von Dark Knight Rises, als ein Mann ins Kino lief und Leute erschossen hat. Der hatte auch grüne Haare und es wurde dann auch gesagt, er würde sich als Joker bezeichnen oder wurde von dem Joker von Dark Knight motiviert, dann diese Tat auszuführen. Und die Kritiker haben gesagt, also der Joker, den wir gerade gesehen haben, der wird in dieselbe Kerbe schlagen und der wird eventuell Leute zu solchen Taten animieren. Also das war so die Kontroverse, dass da sich Nachfolger oder Nachahmer finden. Und das fand ich dann schon sehr, sehr schwierig. Da hatte ich den Film noch gar nicht gesehen. Da kamen diese Sprüche und ich dachte mir, okay, das haben wir aber irgendwie in einem Rhythmus von 3-4 Jahren ständig in irgendeinem Bereich. Irgendein Film, der irgendjemanden zu irgendwas vielleicht eventuell animieren wird oder ganz, ganz beliebt die Videospiele. Dieses Spiel ist kontrovers und gefährlich, weil wenn das jemand spielen sollte, der kommt vielleicht auf dumme Gedanken. Da gibt's ja immer wieder Filme, immer wieder Spiele schon seit Jahren, die dann dafür herhalten müssen, als Erklärung, wieso jetzt ein Mensch ausgetickt ist. Also wie oft haben wir eine Killerspieldebatte, wie oft wird da gesagt, also letztens erst in Amerika wurden die Videospiele immer hingestellt, als das große Übel. Walmart hat angefangen, Videospiele nicht mehr auf Bildschirm zu zeigen, aber die Waffen wurden da immer noch verkauft, als wären's irgendwie geschnittene Brötchen. Also das war ganz konfus und deswegen fand ich so diese ganze Kontroverse, obwohl ich den Film noch gar nicht gesehen hatte, erstmal so, ja, das ist auch viel PR und das ist auch viel Gelaber, weil Joaquin Phoenix hat das halt in einem Interview ganz gut gesagt, wer sich von einem Film, egal welchen Film, von einem fiktiven Charakter motivieren lässt und sich da ein Beispiel nimmt und losgeht und Leuten irgendwas antut, der war schon vorher kaputt. Der war schon vorher nicht ganz glatt in der Birne. Und das ist genau das, was ich mir denke. Die Leute werden nicht durch Videospiele oder durch Filme zu Amokläufern, sondern die waren vorher kaputt. Und die suchen sich irgendwas. Und das kann alles sein. Ein Songtext, wo sie sagen so, wow, okay, das ist es so. Oder sie gucken sich einen Film an. Oder sie gucken sich eine Serie an. Oder sie gucken sich, oder sie spielen irgendein Spiel. Oder sie lesen irgendein Buch. Und sagen, okay, ich mach's jetzt genauso wie der Charakter in diesem Medium. Und da kann man jedes Medium nehmen. Und da kann man auch irgendeinen Song nehmen, der irgendwas verherrlicht. Also, da finde ich, ist das immer sehr, sehr schwierig zu sagen, es ist dieser Film, es ist dieses Spiel. Ich finde das ziemlich schwachsinnig. Aber das war halt meine Meinung vor dem Film. Es hat sich auch nicht wirklich was daran geändert, aber mit dem Gucken des Films wurde mir dann bewusst, woher kommt denn diese Besorgnis? Denn ich habe diesen Film gesehen und auch wenn wir uns noch nicht im Review-Bereich befinden, kann ich schon mal so viel sagen, der hat sich in seinen 2 Stunden nicht einmal angefühlt wie eine Comicbuch-Verfilmung. Es war vielmehr ein Film über einen psychisch Kranken, der von der Gesellschaft ausgestoßen wird und dann Rache nimmt. Das so ganz, ganz grob runtergebrochen. Und die Bilder, die man da sieht, den Charakter, den man da sieht, das ist so nah an einem dran, das ist so real und da sind so viele Momente, wo man selber sagt, okay, das kennt man irgendwoher. Auch wenn man jetzt nicht selber Opfer von Mobbing wurde, kann man aber dann auch irgendwie, man hat immer so das Gefühl, ah, diesen Typen, den hatte jeder irgendwie mal in der Klasse oder diesen Typ Mensch, diesen Schlag Mensch. so der komische Außenseiter, über den sich alle lustig machen, den irgendwie, der ständig irgendwie gemobbt wird, der ständig auf den Sack kriegt und dann austickt oder wo die Gefahr besteht, dass er austickt. Das ist halt wirklich sehr, sehr nah an der Realität. Und als ich das dann gesehen habe, dachte ich mir, okay, ich bin immer noch der Meinung, dieser Film gehört auf gar keinen Fall verboten und man sollte jetzt den Film auch nicht dafür schuldig machen für alle Amokläufe, die es irgendwann mal geben wird. Da gibt es ganz andere Gründe, die da dazu führen. Also ich würde so einen Film niemals deswegen verbieten, verteufeln wollen. Aber ich habe einfach gesehen, dieser Film bietet sehr, sehr viel Identifikationsmöglichkeiten für diesen kranken, speziellen Typ Mensch. Also jemand, der die ganze Zeit auf den Sack kriegt, der die ganze Zeit drauf kriegt und schon darüber spielt oder fantasiert, einfach mal sich zu rächen, einfach mal den Spieß umzudrehen und dann anfängt, Gewaltfantasien zu haben, der geht eventuell in diesen Film, sieht das dann und denkt sich dann, okay, der Typ in diesem Film hat's getan und dieser Typ in diesem Film kommt damit auch ganz gut durch. Er wird dann zum großen Joker, zu der Figur schlechthin, zu dem Antagonisten schlechthin. Und der hat es den Leuten mal so richtig gezeigt und das will ich auch. Aber kann man dafür jetzt den Film blamen? Kann man da dem Film die Schuld für geben? Weil ich denke, dieser Typ würde auch genauso gut irgendein Videospiel in die Hand nehmen und sich denken, ah, so wie ich dem Typen gerade ins Gesicht geschossen hat, so würde ich gerne mal irgendwie einem richtigen Menschen ins Gesicht schießen. So krank wie das klingt, aber da gibt's dann halt, er zieht sich dann halt aus einem anderen Medium, aus einer anderen Geschichte, zieht er halt dann das raus, was er daraus ziehen möchte. Oder er hört irgendwelche Musik, wo dann jemand darüber singt, irgendetwas zu tun oder und steigert sich dann dort rein oder sieht eine Serie oder liest ein Buch. Also ich glaube, dafür braucht es nicht den Film Joker, aber dieser Film Joker könnte vielleicht für manche so eine Symbolkraft haben und vielleicht gehen da kranke, kaputte Menschen in diesen Film und denken sich, geil, genau so wollte ich es eigentlich auch schon immer mal machen. Also das muss man einfach an dieser Stelle sagen. Damit will ich jetzt nicht den Film irgendwie schlecht reden oder da, also versteht mich da bitte nicht falsch. Ich möchte da nicht sagen, dass der Film am Ende der Schuldige ist dafür, dass der Mensch austickt. Aber es gibt halt einfach ein Identifikationspotenzial. Und ich finde es falsch zu sagen, der Film gehört verboten oder das ist ein schlechter Film oder dieser Film ist irgendwie eine Gefahr. Das finde ich falsch. Ich finde es aber auch falsch zu sagen, ah ja, das ist ja alles halb so schlimm und das wird ja nie passieren. Und das ist ja alles Quatsch, diese Kontroverse oder diese Bedenken sind ja völlig Quatsch. Wo ich sagen muss, ja, naja, klar, man könnte jetzt sagen, das ist alles Quatsch, aber ich denke, es gibt halt ein gewisses Identifikationspotenzial und das ist halt auch nicht von der Hand zu weisen und wegzudiskutieren. Deswegen ist, also ich stehe da, ihr hört schon, ich stehe da so ein bisschen zwischen den Stühlen, weil ich habe mir die Kontroverse halt durchgelesen, ich habe mir die Bedenken durchgelesen von den Kritikern, ich habe aber auch Cinema Strikes Back geguckt, ich habe Raik Anders geguckt und ich gehe schon mit diesen Kanälen mit, die halt sagen, dem Film die Schuld zu geben oder den Film irgendwie zu verteufeln, das ist falsch. Diese Menschen ticken auch so aus und da muss man ganz woanders ansetzen und da gehe ich komplett mit. Also ein Videospiel und ein Film ist nie der Grund für einen Amoklauf. Da sind ganz, ganz andere Geschichten vorher passiert. Da, um den Mensch an diesen Punkt zu bringen, da sind so viele Faktoren. Da ist sicherlich eine psychische Veranlagung. Da ist das Elternhaus, da ist die Schule, das soziale Umfeld, das sind alles Faktoren, die da einwirken, bevor dieser Mensch überhaupt empfänglich wird für solche Sachen. Also da wird er schon Gewaltfantasien haben, da wird er mit dem Gedanken schon spielen, da braucht dieser Mensch keinen Film, da braucht dieser Mensch kein Spiel, aber dieser Typ Mensch wird sich einfach wiedererkennen in Joker und wird das vielleicht auch ganz anders abfeiern als wir Menschen, die den sehen, also bewusst wir, also die Menschen, die halt nicht kaputt sind, wir gucken den und wir ziehen uns was ganz anderes aus dem Film raus als jetzt so ein kaputter Mensch. Und deswegen stehe ich da zwischen den Stühlen und sag halt, ich bin eher der Typ, der sagt, okay, du kannst den Film nicht blamen, aber ich gestehe den Kritikern ein, ja, es gibt halt ein Identifikationspotenzial. Es ist ein super schwieriges Thema. Ich habe jetzt auch ziemlich schnell geredet. Ich wollte jetzt auch nichts Falsches sagen, weil ich, wie gesagt, eher auf der Seite bin von Leuten wie Raik Anders oder Cinema Strikes Back, die halt der Meinung sind, dass die Medien dafür keine Schuld tragen. Ich aber halt auch die andere Seite irgendwo verstehen kann oder die Kritiker verstehen kann, die sagen, okay, der Joker, also da werden Leute reingehen und die werden da halt irgendwie sich was anderes rausnehmen als andere Menschen. Aber was ist die Lösung des Problems? Die Lösung des Problems ist eben nicht, diese Filme oder Spiele zu verbieten oder da irgendwelche Zensur durchzuführen, sondern die Lösung des Problems ist einfach bei den wahren Gründen anzusetzen und einfach ein Auge offen zu halten und rechtzeitig zu reagieren und solchen Menschen einfach zu helfen, bevor es dann zur Eskalation kommt. Ich war auch auf dem Weg zum Kino, als ich in meiner Familien-WhatsApp-Gruppe gesehen habe, okay, es gibt eine Warnung in Dresden, weil in Halle gab es einen Amoklauf und in Dresden gab es dann halt so eine Warnung, ob da jetzt vielleicht auch ein Amoklauf stattfinden wird. Das war nicht so ganz klar. Es gab so ein paar Unruhen und da wurde das in die Familiengruppe gepostet, weil meine Familie wohnt halt in Dresden und mein Bruder hat da immer so einen Live-Ticker am Start, falls irgendwo auf der Welt mal was passiert. Und da war ich aber gerade auf dem Weg zum Kino, hab mir das nicht lange und breit durchgelesen, sondern bin erstmal ins Kino und hab dann erst einen Tag später gelesen, was da vorgefallen ist. Und da ist einfach ein 27-jähriger Nazi losgegangen mit seiner GoPro und einer Live-Schalte durch Twitch, also einem Livestream, und hat halt gesagt, dass es den Holocaust nicht gibt, dass die Juden an allem schuld sind und dass er jetzt losgeht und seinem Leben einen Sinn gibt, indem er so ein paar Juden mitreißt, bis die Polizei kommt und sein Leben beendet. Also das war so ein bisschen der Hintergrund. Dann ist er an die Synagoge ran im Livestream und hat die Tür nicht aufbekommen, hat versucht, die Tür aufzuschießen mit seiner Schrotflinte, was nicht gelungen ist. Da kam eine 40-jährige Frau vorbei und die hat nicht gesehen, was der Mann da macht und hat halt einfach gefragt, ob das sein muss, also der Lärm. Und daraufhin hat er sich umgedreht und sie erschossen, während 5 Leute im Livestream ihm dabei zugesehen haben. Und dann ist er weitergelaufen, ist in sein Auto, ist losgefahren, hat die ganze Zeit irgendwas gebrabbelt. Ich habe das dann halt im Live-Ticker dann halt alles noch nachlesen können und meinte halt immer wieder, was für ein Loser er wäre und dass er es einfach jetzt gerade verkackt hat. Und dann ist er an einem Dönerladen vorbei, hat sich gedacht, okay, den Döner nehmen wir noch mit, ist in den Dönerladen rein, hat da auch eine Bombe geworfen oder irgendeinen Sprengstoff, hat dann um sich geschossen, hat einen 20-Jährigen verwundet, ist rausgerannt, hat um sich geschossen, ist wieder in den Dönerladen reingerannt und hat den 20-Jährigen erschossen, obwohl der um sein Leben flehte. Und er hat den erschossen mit einem verachtungsvollen Fressealter und hat halt einfach dieses 20-jährige Leben ausgelöscht. Am Ende ist er dann noch geflohen, die Polizei hat ihn gestellt und er wurde jetzt auch festgenommen und dann wurde halt so ein bisschen aufgearbeitet. Ja, er ist ein Einzeltäter, ja, er ist aus der Nazi-Szene oder er ist anscheinend ein radikalisierter Nazi und er hat das Ganze auf Twitch gestreamt. Den Joker-Film konnte man dann nicht als Grund nennen, weil der lief ja noch gar nicht zum Zeitpunkt der Tat, aber Horst Seehofer hat jetzt schon wieder gesagt, dass die Gaming-Szene mehr unter Beobachtung stehen sollte, dass man bei den Gamern ansetzen muss und natürlich die Games die Schuldigen sind, weil der dann halt mit Shooter-Spielen sich radikalisiert, was natürlich dann halt voll zum Thema passt und absoluter Bullshit ist. Mag sein, dass er Shooter gespielt hat, mag sein, dass er dadurch seine Gewaltfantasien ausgelebt hat über dieses Spiel, aber vorher sind ganz andere Dinge gelaufen und die sollte man aufarbeiten. Was ist im Leben dieses Mannes schiefgegangen? Familiär anscheinend einiges und dann wurde er radikalisiert, das heißt, man muss nicht die Gaming-Szene in Angriff nehmen, sondern sich einfach mal die Rechtsradikalen im Land zu Gemüte führen und gucken, wie und über welche Leute hat er sich radikalisiert, wer hat davon vielleicht auch gewusst, das sind die Sachen, wo man ansetzen sollte und eben nicht, welches Medienkonsumverhalten hat er denn gehabt, weil das ist dann wiederum vollkommener Schwachsinn. Und es ist eine Tat, die erschüttert, eine Tat, die wir als gesunde Menschen oftmals nicht greifen können. Das sind so grausame Dinge, die man liest, die mich auch nachdenklich machen. Also so ein 20-jähriger Junge, ich bin 24, ich hatte schon mal 4 Jahre mehr als er zu leben und er wird so viele Dinge nicht mehr erleben können, die ich toi 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 noch erleben darf. Das ist schon ein merkwürdiges Gefühl und wenn man dann auch noch hört in einem Interview, dass die Mutter des 20-jährigen Kevin S. gesehen hat, wie ihr Sohn um sein Leben fleht und dann doch erschossen wird, das ist schon alles sehr, sehr krank und das ist sehr, sehr grausam. Und natürlich ist es dann leicht, irgendwie die einfachste Lösung zu finden. Gerade als Politiker muss man ja oder möchte man ein Statement geben oder sich dazu äußern. Und es liegt dann halt so nah. Wenn jemand austickt, dann ist es das Videospiel. Es ist der Film. Irgendwas im Medienbereich hat ihn durchknallen lassen. Weil das ist die einfachste Antwort auf diese Frage oder auf dieses Grauen, auf die wir keine Antwort kennen oder die wir uns so schwer vorstellen können, wie ein Mensch dazu kommt. Also nimmt man irgendwas und sagt dann, ja, das muss es gewesen sein. Es muss Call of Duty gewesen sein oder Fortnite oder was auch immer dieser Mann gespielt hat oder Videospiele allgemein. Oder in Zukunft wird man vielleicht sagen, hey, der wird den Joker gesehen haben und das ist der Grund. Aber das sind nicht die Gründe, sondern das ist vielleicht nur ein Ventil, wo er irgendwelche Gewaltfantasien dann noch ausschmücken kann durch diese Medien. Aber die Gründe für die Tat sind halt ganz andere und dort sollte man ansetzen. Sich die Frage stellen, wie kommt er an die Waffen, sich die Frage stellen, wo hat er sich radikalisiert, sich die Frage stellen, wie hätte man es aufhalten können. Und das ist erschütternd, aber ich will die Welt nicht schwarz malen, aber es wird immer wieder zu solchen schrecklichen Taten kommen auf der Welt. In Amerika insbesondere, aber auch in Deutschland ist man nicht sicher davor. Und man muss dann halt einfach gucken, wie kann man das präventiv angehen? Wie kann man einfach vorher gucken, dass man solchen Menschen hilft, dass man die auch zu greifen kriegt, dass diese Menschen auch einfach sich Hilfe holen? Ich meine, das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, das ist sehr, sehr komplex, aber da einfach eben nicht sich die Welt einfach macht und sagt, okay, wir gucken jetzt auf die Videospieler, weil wenn sie auf die Gaming-Community gucken und die jetzt einfach da ihr Augenmerk hinlegen, dann haben sie ihre Augen nicht auf den wahren Gründen und dort sollten eigentlich die Ressourcen hingehen, dort sollte man eigentlich gucken, weil nur weil der auf Twitch gestreamt hat, heißt das ja noch lange nichts und wenn man seine Ressourcen verschwendet, um auf die Gaming-Community zu gucken, dann wird man zu 99,9% irgendwelche Nerds und Nerdies, also weibliche Form von Nerds hier einfügen, sehen, die halt einfach nichts machen, außer Videospiele spielen oder ja, einfach sind, wie sie sind, also wo halt einfach überhaupt gar kein Gefahrenpotenzial ist. Und in der Zwischenzeit rennen die Nazis rum, die Rechtsradikalen, radikalisieren sich weiter und basteln in ihrem Keller irgendwelche Waffen und irgendwelche Sprengsätze, weil sie der Meinung sind, sie müssten die Weltherrschaft der Juden beenden, die sie sich in ihrem kranken Kopf einbilden. Das ist halt so ein bisschen das Ding. Und da kommt halt so ein Horst Seehofer und man denkt sich so, es wird Zeit, in die Rente zu gehen. No offense, Bro, aber du laberst halt einfach Kacke. Anders kann man das nicht bezeichnen. Wenn du dich hinstellst und darüber redest, die Gaming-Community ein bisschen mehr ins Auge zu nehmen, anstatt nach den wahren Gründen zu gucken, ja, dann sorry, dann bist du halt einfach ein Typ, der Scheiße labert. Also, es tut mir sehr leid, das jetzt so zu sagen, aber das ist halt schon ziemlicher Humbug. Aber es wird sicherlich Leute geben, die ihn am Ende vielleicht auch wieder wählen, die sich denken, ah ja, diese Videospiele, von denen ich mal gehört habe, ja, die sind ganz schlimm, das habe ich auch mal gehört. Ich habe das immer bei meinem Enkel gesehen, da gab's so ganz viel geballert, das hat mich schon irgendwie verstört und erschreckt. Und dann trifft er halt auch Leute, die ihm dann zustimmen, die genauso wenig aufgeklärt sind und genauso denken wie er, ist halt alles sehr, sehr schwierig. Und ich glaube, so ein Joker wird sich in Zukunft auch immer mal gefallen lassen müssen, dass Leute sich darauf berufen oder dass irgendjemand Amok läuft und jemand dann halt von der Polizei seine Wohnung durchsucht im Nachhinein und sagt, hier ist die Joker Blu-ray und da hat er bestimmt gesehen, wie man's macht oder hat sich da irgendwie inspirieren lassen. Und neben der Joker Blu-ray haben wir natürlich auch noch ein Call of Duty gefunden und ein Counter-Strike auf seinem Rechner. Und natürlich haben wir dann halt auch Sims gesehen und auf diesem Speicherstand hat er seine Sims im Pool ertränkt und so weiter und so fort. Das kann ich mir gut vorstellen, dass das in Zukunft passieren wird. Aber genug zu irgendwelchen Kontroversen, kommen wir jetzt zum eigentlichen Film. Wie war denn der Joker? Ich war mit einer Arbeitskollegin da, die hat noch drei Freunde mit eingeladen und wir haben noch zufällig im Kinosaal eine andere Arbeitskollegin getroffen, die halt auch den Joker sehen wollte. Und wir saßen da und wir waren schon gehypt, wir haben halt vorher so uns nicht wirklich was durchgelesen, aber wir wussten, okay, die einen haben 2 von 5 gegeben, die anderen 5 von 5, irgendwie alles beim Guardian, irgendwie entdeckt, so beim Durchscrollen. Man hat hier und da geguckt, die Meinungen gehen schon stark auseinander. Und ich werde eventuell spoilern, deswegen an dieser Stelle kurz und knapp, ja, geht in diesen Film, ob ihr Comics mögt oder nicht. Das ist kein Comicfilm, kein klassischer, bildet euch eine eigene Meinung, aber seid euch bewusst, dieser Film polarisiert. Der wird euch entweder echt saugut gefallen oder gar nicht gefallen. Der geht in die eine oder in die andere Richtung. Aber er lohnt sich auf jeden Fall im Kino zu sehen, einfach um sich eine Meinung zu bilden. Also es wird nicht jedem gefallen, aber es lohnt sich trotzdem ins Kino zu gehen. Das ist jetzt so die spoilerfreie Variante, kurz und knapp, weil ich denke, ich werde jetzt auch spoilern. Geht einfach ins Kino, Leute. Ich meine, ihr müsst jetzt auch nicht ins teuerste Kino gehen. Geht mehr ins Kino, sage ich immer. Macht euch ein Bild, schreibt mir auch gerne, wie ihr den fandet. Das würde mich wirklich brennend interessieren. Ihr kennt die Anlaufstellen. Instagram, Shawarma und Spiele oder salimspodcast@gmail.com. Aber ich schweife ab. Kommen wir zum Film. Ich saß im Kino und war natürlich sehr gespannt. Durch die Kontroverse, durch die Trailer, durch das ganze Drumherum im Vornherein war ich schon ein bisschen gehypt und hatte ich schon ein bisschen Bock. Auch wenn ich immer noch so einen Funken hatte, wo ich mir dachte, okay, DC hatte ich jetzt die letzten Male immer enttäuscht, erwarte vielleicht nicht zu viel. Und der Film geht 2 Stunden und ich hatte die erste Dreiviertelstunde, die erste Stunde, weiß ich nicht so ganz genau, aber auf jeden Fall die gute erste Hälfte vom Film war ich sehr ernüchtert. Ich hab den gesehen und war so ein bisschen, der hat schon seine Längen. Ich fand, der hat sich am Anfang sehr, sehr viel Zeit genommen und es gab sehr, sehr viele Szenen, die ich einfach zu langatmig fand. Die Exposition am Anfang fand ich einfach zu überbordend und ich wollte einfach, dass mal irgendwie was passiert. Das war mir auch ein bisschen zu wenig. Das war auch nicht auf einem Niveau, wo ich sage, okay, ich sehe jetzt gerade, dass der sich viel Zeit nimmt und trotzdem ist es gut. Also die Diskussion hatte ich mit meiner Kollegin, weil die meinte, die erste Hälfte braucht der Film, diese Exposition braucht der Film, um am Ende zu knallen. Gebe ich ihr irgendwo recht, aber ich finde halt immer, die Art und Weise, wie ein ruhiger Anfang gestaltet ist, macht halt aus, ob es ein guter Anfang ist oder nicht. Es muss wegen mir nicht ständig irgendwas passieren. Eine Geschichte kann auch sehr ruhig anfangen. Ich erwähne da immer sehr gerne Call Me By Your Name, den ich absolut liebe. In der ersten Hälfte des Films passiert nichts, aber trotzdem habe ich irgendwie Spaß an dem Film, weil der so ein Italien-Urlaubs-Vibe versprüht und irgendwie gucke ich mir das gerne an und ich habe zu keiner Sekunde das Gefühl, der zieht sich. Also ich finde, so ein Film kann auch seine Länge haben, ohne dass sie mir negativ auffallen. Ich bin da jetzt gar kein Typ, der die ganze Zeit Action braucht. Beim Joker muss ich aber sagen, die erste Hälfte war qualitativ nicht so stark, dass ich die Längen nicht bemerkt habe. Ich habe die Längen bemerkt und ich habe die Längen auch als negativ wahrgenommen und man sieht am Anfang Arthur Fleck. vom Joker ist noch gar nicht die Rede. Arthur Fleck ist ein Typ, der an einer Erkrankung, an einer neurologischen Erkrankung leidet, dass er halt in den unpassendsten Momenten lachen muss, dass das Lachen kein Ausdruck seiner Freude ist oder dass er amüsiert ist, sondern das Lachen ist bei ihm ein Tick, ähnlich wie bei einem Tourette-Kranken. Und das Lachen bereitet ihm auch Schmerzen und das ist auch sehr, sehr gut von Joaquin Phoenix geschauspielert und man kauft es ihm von der ersten Sekunde ab. Und es ist immer ein bisschen unangenehm, wenn er lacht, weil er lacht halt einfach nicht fröhlich, sondern es ist halt dieses zwanghafte Lachen, was ja sehr stark an Tourette erinnert. Und dieses zwanghafte Lachen gibt es als Erkrankung wirklich. Und das ist keine angenehme Sache, besonders in der Öffentlichkeit. Wenn man das natürlich nicht weiß, wird man schräg angeguckt, komisch angepöbelt, angemacht, weil man natürlich so ein bisschen anders ist, dadurch auffällt, negativ auffällt in der Gesellschaft oder in der Öffentlichkeit. Und er trägt auch eine Karte mit sich rum, auf der dann steht hier, ich lache nicht, weil gerade irgendwas witzig ist, sondern weil ich einfach einen neurologischen Schaden habe. Und dieser Arthur Fleck ist sehr introvertiert, er ist sehr schüchtern auch und er lebt mit seiner Mutter in einem abgeranzten Apartment, pflegt die Mutter auch teilweise und geht halt einfach als Clown arbeiten, um sich so ein bisschen was dazu zu verdienen. Das ist natürlich kein sehr lukrativer Job, aber er macht ihn scheinbar sehr gerne und dann steht er halt als Clown auf der Straße mit einem Werbeschild oder er geht ins Krankenhaus und ist da als Clown für krebskranke Kinder unterwegs. Aber er möchte natürlich nicht sein Leben lang als Clown durch die Gegend rennen, sondern er möchte irgendwann Stand-up-Comedian werden. Das Problem ist aber, dass er kein lustiger Mensch ist und auch nicht wirklich versteht, wie Humor funktioniert. Also er hat da absolut kein Talent für, aber er träumt davon. Und das wird uns dann lang und breit in der ersten Hälfte erzählt und wir sehen dann, so beginnt auch der Film, wie er von Jugendlichen auf der Straße zusammengeschlagen wird, wie er von seinen Kollegen gemobbt wird, wie er wirklich von Leuten auch in der Gesellschaft, also von einer Frau im Bus blöd angemacht wird ohne Grund und wie er eigentlich permanent auf den Sack kriegt. Und das ist schon so aufs Auge gedrückt, dem Zuschauer aufs Auge gedrückt, dass ich dann schon fast, ich möchte nicht sagen lächerlich fand, aber es war halt so, okay, das haben wir in x anderen Filmen auch schon gesehen, wie jemand gemobbt wird. Und zwar das klassische Mobben. Die Kollegen machen sich über einen lustig, der Chef kriegt irgendwas in den falschen Hals und anstatt, dass er den eigentlichen Beschuldigten anflaumt, flaumt er dann den Arthur Fleck an. Das sind alles Dinge, die man kennt. Also da macht sich der Todd Phillips jetzt keine große Mühe, sondern er rattert halt am Stück alle Klischee-Mobbing-Szenen überhaupt ab. Das fand ich ein bisschen schade. Natürlich sind das alles Szenen, die natürlich dann auch wieder nah an der Realität sind, wo man sagt, okay, das kennt man irgendwie oder ja, das hat man selber irgendwann mal irgendwo beobachtet. Halt dieses Mobbing, dieses Blödmachen von Menschen, das ist nah an der Realität, aber es ist auch sehr, sehr Standard. Also der Todd Phillips fährt da wirklich eine Szene nach der nächsten ab, wo Arthur Fleck einfach auf den Sack kriegt und zwar die ganze Zeit. Und das ist mir so ein bisschen negativ aufgefallen in der ersten Hälfte, wo ich mir dachte, okay, dieser groß kontrovers diskutierte Film, dieser krasse Film, der den Goldenen Löwen kassiert hat, ist gerade ein bisschen langatmig und er hat einfach so ein paar Szenen, die mir zu Klischee-Mobbing sind, wo ich sage, okay, das muss ja jetzt so kommen und natürlich kriegt er jetzt wieder auf den Sack und natürlich, aber das ist halt der Weg, den er geht, bis er dann irgendwann sagt, es reicht oder gar nicht so bewusst die Entscheidung trifft, es reicht jetzt, sondern ein Arbeitskollege gibt ihm eine Pistole und sagt, hey, in der Welt da draußen musst du dich beweisen oder musst du dich schützen können. Hier hast du eine Pistole. Und er sagt nach, hey, ich bin nicht der Typ, der eine Pistole haben sollte. Und der Kollege sagt, ach komm, erzähl's einfach niemanden, hier hast du was. Falls du halt mal wieder auf der Straße von irgendwelchen Gangleuten zusammengeschlagen wirst, hast du hier einfach eine Waffe, um dich zu wehren. Was natürlich so ein bisschen amerikanisch natürlich ist und da auch so ein bisschen die Amerika-Kritik und Waffenlobby-Kritik durchschimmern lässt. Also Es ist halt so die einfachste Möglichkeit. Ich habe ein Problem, ich hole mir eine Waffe, um mich selbst zu schützen. Da sieht man so ganz klar die Kritik an diesem System. Und er hat dann diese Waffe und natürlich kommt es dann nochmal zu einem Mobbing-Moment und das ist dann schon gut nach einer Stunde oder Dreiviertelstunde im Film, wo er im Zug sitzt und er kriegt einen Lachanfall und er wird dann halt von drei Schnöseln angepöbelt, die halt fragen, was denn so lustig wäre, wieso er denn so dämlich lachen würde. Und er lacht halt und steigert sich da rein und kriegt auch noch kaum Luft. Also er hat halt so einen Anfall und er kann in seinem Anfall nicht erklären, dass das gerade krankhaft ist, dass er dafür nichts kann. Und die fangen an, ihn rumzuschubsen, ihm ins Gesicht zu schlagen und ihn zu schikanieren. Und gerade als ich mir so denke, okay, es ist jetzt schon wieder die x-te Szene, wo er übertrieben auf den Sack kriegt, übertrieben gemobbt, gibt's einen Knall. Ein Knall und Arthur Fleck liegt auf dem Boden, hat die Waffe gezückt und tötet mit einem Kopfschuss den einen Peiniger, erschießt daraufhin dann den zweiten Peiniger. Der dritte Peiniger versucht zu fliehen und wird dann auch erschossen von Arthur Fleck. Und er ist selber ganz aus dem Häuschen, völlig im Affekt, hat er gerade drei Menschen getötet. Und voller Adrenalin und vielleicht auch Entsetzen über diese Tat rennt er dann weg. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt wird's anscheinend interessant. Und darauf folgt eine Szene. Er versteckt sich dann auf einer öffentlichen Toilette, weil er nicht weiß wohin. Er wollte einfach weg vom Tatort. Und er steht auf einer öffentlichen Toilette und er keucht. Und auf einmal setzt so eine Musik ein. Und da muss ich auch sagen, der Score von diesem Film ist fantastisch. Ich höre den seit Mittwoch rauf und runter. Die Musik, der Soundtrack von Joker ist einfach ganz, ganz groß. Und dieses Musikstück, was auch Joker Bathroom Dance heißt anscheinend, jedenfalls findet man das auf YouTube. Und dieses Musikstück, verbunden mit dieser Szenerie auf dieser Toilette, da hatte der Film mich. Ab diesem Moment saß ich im Kino und dachte mir so, okay, fuck. Bis hierher war ich jetzt nicht völlig entsetzt oder völlig entnervt oder fand den irgendwie kacke. Aber es war schon so, dass ich gesagt habe, okay, bis hierher war ich jetzt nicht völlig aus dem Häuschen oder völlig geflasht, sondern eher so ein bisschen zurückhaltend und na, mal gucken, wohin er sich entwickelt bis zu dieser Szene. Diese Szene war einfach unfucking fassbar gut. Er kommt da an und er setzt diese Musik ein, die bedrohlich und melancholisch zugleich ist, was ich schon mal ganz groß finde. Es ist irgendwie so ein Cello, was da so ein Streichinstrument, was da so langsam anfängt, so ein Soundteppich, der immer dunkler und immer drückender wird und auch ein klagender Frauenchor im Hintergrund und es vermengt sich zu einem Soundteppich, der was Melancholisches hat, der aber auch irgendwas Bedrohliches hat und mit diesem unfassbaren Sound, der diese Szene auch zu dem macht, was es am Ende ist und auch diese ganze Szenerie auf der öffentlichen Toilette. Also ich bin völlig, völlig begeistert von dieser Szene. Man hört es vielleicht, fängt der Joker oder Arthur Fleck an zu tanzen. Er fängt unwillkürlich an zu tanzen, seine Füße bewegen sich, die Kamerafahrt ist einfach fantastisch, ist einfach perfekt und man sieht einfach, wie er auf dieser Toilette anfängt zu tanzen, wie in Trance. Merkt man einfach, der hat die ganze Zeit auf den Sack bekommen. Die ganze Zeit war er das Opfer. Die ganze Zeit hat er gelitten. Aber jetzt hat er sich befreit. Er hat das erste Mal in seinem Leben triumphiert über seine Peiniger, indem er alle drei erschossen hat. Und diese Macht, die er in diesem Moment empfindet, kanalisiert sich in diesen Tanz. In diesem Tanz, wo er einfach für sich ist auf dieser öffentlichen Toilette und tanzt. In seinem Joker-Outfit, also als Clown, er war geschminkt, er kam von Arbeit und er tanzt auf dieser Toilette und ich hatte so eine fucking Gänsehaut in diesem Moment. Ich habe diese Szene so gefühlt und ich habe diese Szene gesehen und dachte mir einfach nur, wow, da stimmt alles. Kamera, Sound, die Kulisse, Joaquin Phoenix, das war einfach die Szene, wo man sieht, Arthur Fleck hat dieses Bad betreten, diese Toilette, stirbt und der Joker wird geboren. In dieser Szene wird der Joker geboren. Und das hätte man nicht großartiger inszenieren können, nicht genialer machen können als das. Ich war völlig geflasht. Für mich ist diese Szene, diese kleine Szene, auch einer der besten Szenen 2019. Also ich habe dann lange darüber nachgedacht. Es gibt viele großartige Filme 2019, die ich schon gesehen habe. Aber diese eine Szene, das war für mich was ganz Besonderes. Und ich saß da und dachte mir, shit, das ist alles. Das ist traurig, das ist gruselig, das ist faszinierend. Das ist einfach ein Moment gewesen, wo ich aufgehört habe, Popcorn zu essen, Gänsehaut bekommen habe und dachte so, fuck, okay, das ist schon ganz groß. Und ab dieser Szene, ab diesem Moment Toilette, ist der Film einfach groß. Ab da an geht's nur noch bergauf. Und ich dachte mir, okay, der hat sich jetzt viel Zeit gelassen und ich fand längst nicht alles geil, sondern auch streckenweise ein bisschen zu langatmig. Aber ab diesem Moment ging der Film für mich kontinuierlich bergauf. Der hat dann so an Fahrt aufgenommen, ich wurde so reingezogen und alle Bedenken, alles Skeptische, was ich in mir trug und alles, was ich mir so gedachte von wegen, naja, irgendwie zündet der für mich nicht komplett, das war alles vorbei, das war alles Geschichte. Nach dieser Szene war es einfach nur krass. Es wird dann auch so ein bisschen, es geht dann auch so in die Richtung, er geht dann auch nach Hause und er hat eine Nachbarin, auf die er steht und er klopft bei ihr an und er küsst sie halt, als sie die Tür aufmacht und macht mit ihr rum und sie fangen eine Beziehung an und sie daten und sie verbringen so Zeit miteinander und das fand ich so ein bisschen schräg. Da dachte ich mir so, okay, wollen die das jetzt wirklich machen? Also das finde ich halt gerade so ein bisschen voll daneben. Das war noch der letzte Punkt, der mich so ein bisschen, wo ich mir dachte, nee, das kann nicht wahr sein. Also da habe ich einfach ab dem Moment einfach gedacht, okay, das muss irgendein Fake sein. Am Ende wird sich herausstellen, dass das alles nur Fake ist. Also das war so mein Gedanke oder ich habe das sehr, sehr gehofft, weil es schon Andeutungen gab, dass sich Arthur Fleck gerne mal in eine Fantasiewelt flüchtet und sich gerne mal Dinge einfach einbildet. Das wurde angedeutet vor der Toilettenszene und danach gibt's halt diese Szenen mit der Freundin und dann dachte ich mir, also wenn sie den Film retten wollen, dann lösen sie das auf als Fake, dass er sich das alles einbildet, alles andere wäre Quatsch. Und seine Morde an diesen drei Typen wird dann halt von der Gesellschaft oder von einer Gruppe in der Gesellschaft sehr positiv aufgenommen, also von der Arbeiterklasse, weil das waren halt drei Typen, die haben für Wayne Enterprises gearbeitet und symbolisieren halt so die Reichen und die Armut-Reichtum-Schere klafft halt in Gotham in den 80ern immer weiter auseinander. Und dieser unbekannte Killer dieser drei wird halt gefeiert und daraufhin gibt es halt Demonstrationen von Leuten, die halt das so zum Anlass nehmen, gegen die Reichen halt zu demonstrieren und vorzugehen. Das ist halt so ein bisschen so die Subhandlung, die da nebenbei noch läuft. Und dann sieht man halt einfach, wie Arthur Fleck zum Joker wird, Joker ist und immer weiter in so einen Strudel gerät. Und durch das Töten dieser drei Männer einfach an Selbstbewusstsein hinzugewinnt und immer weiter an Selbstbewusstsein gewinnt und sich nicht einfach immer alles gefallen lässt. Es gibt dann auch so ein paar Storylines, die fand ich okay. Also es wird dann auch angedeutet, dass er eventuell der Bastardsohn ist von dem Vater von Bruce Wayne, also Thomas Wayne. Das wird dann am Ende aber aufgelöst als Wahnvorstellung der Mutter von Arthur. Also Arthur Flecks Mutter hat sich einfach eingebildet, sie hätte was mit Thomas Wayne gehabt, weil sie selber psychisch krank ist. Und am Ende stellt sich heraus, er wurde nur adoptiert, aber es gibt so eine Phase im Film, wo ich mir dann wiederum dachte, okay, wollen sie jetzt wirklich dieses Fass aufmachen und etablieren, dass Bruce Wayne und Arthur Fleck, aka Joker, ja, Halbbrüder sind? Das hätte ich ziemlich scheiße gefunden. Am Ende gibt's dann halt die Auflösung, dass die Mutter von Arthur auch nicht mehr alle Tassen im Schrank hat und deswegen sich alles eingebildet hat. Das fand ich dann relativ befriedigend. Das fand ich dann wiederum cool, dass sie diesen Weg nicht gegangen sind. Thomas Wayne nicht der Vater ist von Joker, das hätte ich halt einfach ein bisschen daneben gefunden. Das haben sie ganz gut gelöst. Und auch so wird dann halt auch die zweite bedenkliche Sache, die ich an dem Film hatte, dann auch wohlwollend aufgelöst. Ich hatte Angst, dass sie mir wirklich weismachen wollen, dass er gerade mit der Frau zusammen ist. Und natürlich ist das nicht der Fall. Und ich habe es gewusst und es war für mich keine große Überraschung, es war für mich jetzt kein großer Plot-Twist, trotzdem war das die zweite Szene, die mir Gänsehaut bereitet hat, weil er geht in das Apartment dieser Frau und er sitzt auf dem Sofa und die Frau kommt aus dem Zimmer ihrer Tochter und sagt so, oh mein Gott, sie sitzen im falschen Apartment, das ist nicht ihr Apartment. Und dann wird halt dem Zuschauer klar, dass er sich alles eingebildet hat. Und er sitzt halt auf diesem Sofa und natürlich war es mir klar, natürlich war das kein Plot-Twist, wo ich mir dachte, wow, das hat ja niemand kommen sehen. Und trotzdem war ich gefesselt von dieser Szene, wie er da auf diesem Sofa sitzt, dieser Psychopath, und die Frau einfach ein bisschen in Panik gerät und sagt, ey, können Sie bitte mein Apartment verlassen? Und er halt einfach auf dem Sofa sitzt und meint, dass er einen sehr, sehr schlechten Tag gehabt hat. Und dann, ja, geht er auf die Frau zu und die Kamera blendet weg und man kann sich dann denken, was er dieser Frau antut. Aber diese ganze Szene, das war so ein Gänsehautmoment, das war so gruselig, das war so fucking gruselig in diesem Moment, dass es mich dann gekriegt hat, obwohl ich das Ganze vorhergesehen habe und man dann auch in Rückblenden nochmal ganz klar für den letzten Dummen im Kinosaal zu sehen bekommt, dass er sich halt diese ganzen Dates, diese Freundin einfach nur eingebildet hat und dass er halt immer noch der einsame Typ ist, der halt am Rande der Gesellschaft steht und niemanden hat, weil das hätte ich auch ein bisschen konfus gefunden. Er wird halt als dieser Charakter gezeichnet und auf einmal hat er halt eine Freundin und da hätte ich mir einfach, das hätte mich einfach so ein bisschen gewundert, dass er eine Freundin hat, weil das hätte ihm halt soziale Sicherheit gegeben oder so einen Ankerpunkt und dieser Charakter fällt ja immer weiter, weil er eben keinen Ankerpunkt hat. Also ich hätte das konträr zu der Charakterentwicklung empfunden, deswegen war es für mich einfach nur die logische Konsequenz, dass er sich das alles nur einbildet. Aber wie gesagt, trotzdem war das eine grandiose Szene und der Film hat auch dann wirklich nach der Halbzeit hat er einfach sehr, sehr viele dieser Szenen, wo Joaquin Phoenix einfach zur Höchstform auffährt, wie er einfach einen Joker spielt, der, wenn man ihn mit Heath Ledger vergleichen möchte, auf jeden Fall mithalten kann, was natürlich eine riesige Auszeichnung ist, weil Heath Ledger ist halt einfach der Joker meiner Meinung nach. Und der Film endet auch mit einer grandiosen Szene, also fast am Ende, wie er sich halt dann das Joker-Lächeln mit Blut nochmal nachzieht. Und es sind einfach ganz, ganz krasse Szenen. Das ist ein ganz, ganz großartiger Film ab der zweiten Hälfte, der mich nachhaltig dann auch begeistert hat. Ich habe den dann auch sacken lassen und habe mir dann auch gesagt, okay, die erste Hälfte fandest du nicht stark, aber die zweite Hälfte ist so entlohnt gewesen, dass der Joker an sich einfach ein sehr, sehr guter Film ist, meiner Meinung nach. Also als Comicbuchverfilmung ist er sowieso über jeden Zweifel erhaben. Als Arthouse-Film ist er dann nicht ganz so stark, da hat er auf jeden Fall seine Schwächen. Aber wenn man ihn wirklich nur als Comicbuchverfilmung sieht und betrachtet, dann spielt er in einer ganz, ganz großen Liga. In einer Liga, wo er sich nicht hinter einem Nolan-Batman verstecken muss. Das sind halt wirklich Filme, sowas muss man sich auch erstmal trauen. Und sowas kann halt auch nicht alles leisten. Ich denke, also nicht jede Comicbuchvorlage kann so etwas leisten. Du kannst einen Iron Man oder einen Spider-Man nicht als Arthouse-Movie aufziehen. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Da musst du halt den Action-Blockbuster draus machen. Aber dieser Joker, dieser Charakter, bietet nun mal genügend Stoff, um da so eine Charakterstudie draus zu machen. Und Joaquin Phoenix hebt natürlich mit seiner schauspielerischen Leistung den Film nochmal eine Stufe höher. Er wertet den ganzen Film nochmal auf. Ich denke, dieselbe Geschichte mit einem anderen Schauspieler, der vielleicht nicht zum Joker wird, sondern einfach nur einen Psychopath, dann wäre der Film gar nicht so gut. Dann hätte ich sehr viele Dinge zu kritisieren und dann würde ich den auch gar nicht so stark finden. Aber mit Joaquin Phoenix als Joker, mit der Musik, mit allem drum und dran, merzt er einfach die Story-Schnitzer, die der Film sich erlaubt, einfach aus. Also die Probleme, die er in Sachen Story hat, in Sachen Storytelling und auch verschiedene Dinge, die halt einfach nicht so rund sind, werden halt einfach geradezu gerettet durch Musik, Inszenierung und Joaquin Phoenix als Joker und dieser ganzen Comic-Prämisse, dass es halt in Gotham spielt, dass du einen Bruce Wayne siehst, dass du die Entstehungsgeschichte von Batman am Rand mitbekommst und dass du halt den Joker hast, diesen sehr, sehr beliebten Antagonisten. Und deswegen muss ich sagen, für Comic-Liebhaber ist Joker ein absoluter Pflichtgang ins Kino, aber auch für Leute, die jetzt mit Comic-Buch-Verfilmungen nicht so viel anfangen können da reingehen, weil es eben kein Justice League ist, weil es eben kein Suicide Squad ist, weil es nicht einmal ein Batman-Film ist von Nolan, sondern es ist einfach eine Charakterstudie über einen psychisch Kranken, der sich dann als Clown schminkt und zum Clown-Prinzen des Verbrechens wird, den man aus diversen anderen Filmen und auch Comics kennt. Also dafür lohnt sich das auf jeden Fall. Ich würde sogar so weit gehen, Leute, die sagen, also ich finde das alles Quatsch, selbst die können da, also alles Quatsch, was Comics angeht, selbst die können da einfach reingehen, weil sie bekommen da keinen Comicfilm. Es gibt keinen Helden, es gibt keine Gadgets, es gibt keine super Dinge, also alles Übernatürliche fällt halt komplett weg. Du hast halt einfach einen psychisch kranken Typen, so einen richtig gestörten, der halt gemobbt wird und dann dadurch zum Joker wird. Also ganz doof runtergebrochen ist es halt das. Und deswegen sollte man sich das reinziehen und für die Musik, also der Soundtrack, ich habe schon sehr oft in diesem Podcast gesagt, aber der Soundtrack, der hat's mir wirklich angetan. Das ist einfach ganz, ganz großes Kino. Ab der zweiten Hälfte war ich völlig begeistert, gerade als Comic-Fan. Und deswegen würde ich den empfehlen, würde aber dazu sagen, dass ich mir sicher bin, das wird nicht jedem gefallen. Ich denke, Leute, die das jetzt hören und ins Kino gehen, da geht's in zwei Richtungen. Entweder die sind begeistert oder die sagen halt, nee, den fand ich irgendwie super langweilig und super Krütze, der hat mir überhaupt nicht gefallen. Also beides kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen und kann nur für mich sprechen, dass der für mich sehr gut funktioniert hat und ich sogar so weit gehe zu sagen, okay, ich gehe sogar noch ein zweites Mal ins Kino. Ich gucke den mir auch gerne ein drittes Mal an, einfach nur um zu gucken, ob mir die erste Hälfte immer noch so negativ auffällt. Weil manchmal ist es ja auch so tagesabhängig. Manchmal geht man so nach Arbeit ins Kino und dann fühlt man das halt einfach anders. Und deswegen würde mich einfach interessieren, dadurch, dass ich die zweite Hälfte halt so stark fand, ob ich jetzt im zweiten Durchlauf die erste Hälfte immer noch als schwierig empfinde oder jetzt im Nachhinein sage, okay, beim zweiten Mal gucken fand ich auch die erste Hälfte gut, weil meine Kolleginnen, die mit mir im Kino waren, die waren auch von der ersten Hälfte begeistert und die fanden die erste Hälfte auch ganz klasse und die fanden die erste Hälfte mit den Längen, die die erste Hälfte halt einfach hatte, dass die einfach sein mussten für das Gesamtbild. Und da war ich jetzt nicht so der Meinung, dass man das hätte vom Pacing anders lösen können, aber vielleicht habe ich mich auch einfach im Kinosaal dann getäuscht, das kann ja alles sein. Deswegen geht mal ab ins Kino, ballert den euch rein und bildet eure eigene Meinung und schreibt mir gerne, wie ihr den fandet. Damit habe ich wieder alles gesagt, was ich sagen wollte. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich wünsche euch einen wunderschönen Morgen, einen wunderschönen Mittag, einen wunderschönen Abend, wann auch immer ihr das hört. Hinterlasst mir eine Rezension auf iTunes, schreibt mir unter Shawarma und Spiele auf Instagram oder ihr schreibt mir eine Mail unter salimspodcast@gmail.com. Tschüss!
Shawarma und Spiele.